Der Brief, heute Teil 3 und wir werden dann einsteigen in auch Kapitel 3. Nochmal Erinnerung, dass in der Apostelgeschichte Kapitel 19 und 20 wird Paulus von dieser Missionsreise nach Ephesus berichtet, wo er dort eine Gemeinde gegründet hat. Und auch in Apostelgeschichte lesen wir, dass er 3 Jahre lang in Ephesus geblieben ist. Predigte das Evangelium, Menschen fanden den Glauben und brach Erweckung aus. Und aber mit diesem Erweckung ist auch ein bisschen Aufruhr gekommen, Unruhen. Und 5 Jahre, nachdem er Ephesus verlassen hatte, befand er sich wegen seines Dienstes, seiner Verkündigung des Evangeliums in einem Gefängnis in Rom. Und aus Rom schrieb er diesen Brief an die Epheser. Und warum er diesen Brief geschrieben hat, war ja zur Zeit eine Riesenverfolgung für Christen. Gerade der römische Kaiser namens Nero ist ein gewisser Hass oder gegen Christen. Man berichtet, dass er Christen töten, dass sogar lebendig in ein Teer, um dann in seinen Garten als Fackel benutzte, die Christen, damit einfach sein Garten erleuchtet wird. So findet man in Kirchengeschichte. Und dieses feindlich gesinnte System und Regierung und so weiter und so fort. Und inmitten dieser Situation schrieb Paulus diesen Brief, um einfach sie zu stärken. Hey, bleib stark im Glauben, auch in einer feindlich gesinnten Umgebung. Bleibt stark und weiterhin beharrt in eurem Glauben an Christus. Egal, welche Feindseligkeit, Animositäten oder Hass, ähnlich hat vorhin, ist eine Riesendiskussion, weil 2 deutsche Spieler nach dem Spiel im Kreis betete mit sogenanntem Gegner, ist ja kein Gegner, es sind unsere Brüder und Schwestern. Und wird von Medien zerrissen, unsere linke Medien, muss man auch wohl sagen. Und dann wird dann gesagt, ja, die sind ja Kinder eines Migranten. Das ist sowas von, ich fand keine Worte. Aber hey, aber das ist die Realität. Wir leben in einer Gesellschaft. Alles andere ja, nur Christentum nicht. Nur Jesus nicht. Und das ist genau der Brief, was Paulus für uns auch schreibt. Egal in welcher Umgebung wir jetzt leben, bleibt stark. In eurem Glauben für den Herrn. So, in diesem Brief, Paulus betete 2-mal, einmal im Kapitel 1. Und im Kapitel 1 betete er darum, dass unsere Augen geöffnet wird, ja, dass die Augen eures Herzens erleuchtet. Und das ist wirklich wichtig, dass wir Jesus kennenlernen, wie er ist. Es ist wichtig, dass wir, wenn du im Glauben stark sein möchtest, musst du Jesus kennenlernen. Du musst Jesus wirklich erfahren. Weil wenn du Jesus nicht siehst, wie er ist, dann wird dein Glaube schwach. Stimmt's? Weil wenn ich Jesus sehe, wie er ist, dass er herrlich ist, dass er voller Macht ist, dass er auf dem Thron sitzt, dann kann kommen, was mag. Mein Glauben steht fest, weil er ist der Chef. Er sitzt auf dem Thron. Er regiert. Also, bedeutet für dich und für mich, es gibt viel Raum zum Wachsen, Jesus kennenzulernen. Ich hoffe, ich habe Hunger, Jesus näher kennenzulernen. Amen. Oh, das ist wirklich schwach heute Morgen hier. Kann ich einen Amen hören, dass ihr Jesus kennenlernt? Weil das ist wichtig, ja, dass aus tiefer euer Glauben, Jesus in Christus wachsen zu wollen. So, wir kommen nun in Kapitel 3, wo er auch wieder das zweite Gebet, und da wollen wir wirklich dann näher anschauen, was Paulus für die Epheser gebetet hat, was das für uns bedeutet, weil das ist auch ein sehr wichtiges Gebet. Und ich kann auch empfehlen, das haben wir in der Bibelschule gelernt, das apostolische Gebet, das heißt, was Apostel Paulus betete in seinen Briefen, das kannst du ruhig beten für dich, weil das funktioniert. Warum? Weil du betest das Wort. Mit der Bibel beten heißt das. Nimm und dann liest du, und jetzt lesen wir Kapitel 3. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält. Und jetzt kommen die vier Gründe, wofür er betet. Meistens mit dem Wort das. In Englischen ist alles that viermal, aber in Deutsch ist zweimal das und zweimal damit. Das wollen wir erstmal, der erste Punkt, wofür er betet, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Das ist das Erste, wofür er betet. Zweitens, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Zweites Gebet. Drittes Gebet, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei, und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch allen Erkenntnis übersteigt. Die vierdimensionale Liebe Christi. Und dann viertens, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Und dann kommen die zwei Verse, wo er dann ein Doxologie, so ein Segen gesprochen hat, dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, so überdenken und verstehen. Gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit, der Ewigkeiten. Amen. So, wir werden heute Vormittag die Verse nochmal schauen. Und ich möchte wieder beim Vers 14 beginnen. Wie gesagt, bemerkt vielleicht, beginnt Paulus mit dem Wort, ich beuge meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er kniete im Gebet. Eine Gebetshaltung des Kniens für die Gemeinde in Ephesus. Und das liest du auch in der Bibel immer wieder, Personen, die beim Beten knien. Zum Beispiel Salomo in 1. König, als er den Tempel geweiht hat, kniete er vor Gott. Schön, ne? Esra in Kapitel 9, Vers 5, er kniete vor Gott. Daniel, er kniete Richtung Jerusalem dreimal am Tag und betete. Petrus kniete auch. In Apostelgeschichte lesen wir. Aber Knien ist nicht die einzige Gebetshaltung. Es gibt auch andere. Ja, stehen. Ja, Hanna. Sie war so verzweifelt, dass sie stehen im Beten und murmelt. Und der Prophet Eli dachte, sie sei betrunken. Aber sie war so verzweifelt und sagte, Herr, gib mir einen Sohn. Die gesamte Gemeinde Israel in 2. Chronik stand vor Gott den ganzen Tag und betete. Hiob stand und betete. Und interessanterweise in Markus 11, Vers 25, Jesus sagt, wenn ihr steht und betet, Ne, interessant, dass Jesus sagt, wenn ihr steht und betet, so vergibt denen, die euch vorwerfen, falls ihr ihnen etwas vorwerft. So, das heißt, wenn du betest, stehst du, aber bevor du dein Gebet aussprichst, vergibst deinen Nächsten. Aber interessant ist aber nur der Satz, wenn ihr steht und betet. Also, es gibt keine richtige Gebetshaltung, ja? Man kann im Stehen beten, man kann knien beten oder im Sitzen. Mit Gesicht nach unten kannst du auch beten. Du kannst auf dem Rücken liegen und beten. Mit einziger Hinweis, der Gefahr, dass du einschläfst, ist viel größer. Ja? Damals in der Bibelschule auch gesagt, stehe um 4 Uhr morgens auf, wollte beten, ach, ich bleib noch liegen. Und ich war so ruhig im Herrn, dass ich wieder eingeschlafen bin. Aber ist normal, wenn du liegst. Aber wie gesagt, ist ja nichts verkehrt. Wenn wir beten, manchmal sagen wir, hey, schließ doch die Augen und wir neigen unsere Köpfe nicht, weil das die beste Haltung ist, sondern ich sag, weil manchmal, wenn die Augen offen ist, dann wandern unsere Augen auch mit. So, wir sind unkonzentriert. Aber wie gesagt, es gibt keine richtige oder falsche, sondern das Wichtigste ist, dass du betest. Oder? Das ist das Wichtigste, egal wie, egal was. Aber Hauptsache, du betest. So, aber in diesem Form, ich finde, es ist so bedeutsam, warum Paulus gerade kniete und betete. Weil ich glaube, das sagt einiges, warum er das macht. Ja. Erstmal die Ernsthaftigkeit von ihm, ja, wofür er betet. Über die Liebe zu dieser Gemeinde, für die er betet und für die Ehrfurcht, vor dem er betet. Zwei Dinge. Die Liebe, für die er betet, für die Gemeinde und aber die Ehrfurcht vor Gott, dass er gesagt hat, ich beuge meine Knie vor dem Vater. Nochmal, wie gesagt, es gibt keine richtige Haltung, aber das ist schon etwas Starkes, wenn du diese Gebetshaltung mal machst. Interessanter Jakobus, der Jakobusbrief geschrieben hat, er hat einen Spitznamen. Sein Spitzname heißt der Kamel. Kamelknie oder Kniekam, ja. Weil der betete nur auf Knien, dass sein Knie ist so dick wie ein Kamel, weil aber viel, wie sagt man das, Hornhaut, dass er betete, der Bruder von unserem Herrn Jesus. Er betet immer auf dem Knie. Meine Frage ist, wann warst du denn das letzte Mal, wenn du betest, auf deinen Knien gegangen? Aber es zeigt eine Haltung, dass man, meine Frau erzählte mir, dass ihre Oma betete für ihre Familie, ihre Töchter und zwei Männer und dann eines Tages das Gebet, dass diese zwei Töchter mit ihren Männern zum Glauben kamen bei einer Evangelisation am gleichen Tag. Im kalten Schlafzimmer auf Nachthemd, auf Knien betete. Hey, ist nichts Magisches, aber trotzdem, ich möchte, dass du neu die Kraft des Gebets in Brunst, ja, Fürbitte einlegt für jemanden, die du liebst, die dir am Herzen liegt. Für deine Familie. Wie meine Oma. für ihre Familie betet, inbrünstig gesagt, für Bitte einlegt, weil genau wie Paulus, aber diese, die Ernsthaftigkeit, die Liebe über die, ja, zu denen, für die du betest, und vor Ehrfurcht vor dem, zu dem du betest, dass du von Herzen betest und schreist zu Gott, Vater, erhöre mein Gebet. Amen. Diese, auf Englisch sagt man Desperation, also das ist auf Deutsch sagt man das der Verzweiflung, aber du weißt, was das ist, im Positiven, nicht jetzt die Verzweiflung, sondern diese volle Erwartung, ja, für die Menschen, die du liebst. Weil da ist wirklich sehr wichtig. Und wir wollen jetzt genau die vier Dinge, für die Paulus betete, anschauen. Das ist der erste. Paulus' Gebet für uns, ab Vers 14 bis 21, dass wir geistlich gestärkt werden, dass Christus in unseren Herzen wohnt, mit Anführungsstrichen, dass wir die Weite der Liebe Gottes zu uns begreifen, dass wir der ganzen Fülle Gottes erfüllt werden. Schauen wir diese Punkte an. Der erste, dass wir geistlich gestärkt werden. Schauen wir nochmal Vers 16. Dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Dein innerer Mensch muss gestärkt werden. Ja? Du stärkst meistens ja deinen physischen, indem du pumpst, Gewicht, Fitnessstudio, alles schön und gut, solltest du machen. Ja? Dein Rücken stärken, all diese Dinge ist wichtig, gar keine Frage. Du kümmerst dich um deinen Körper, trainierst deinen Körper, aber was tust du für deinen inneren Menschen? Bitte vernachlässige deinen inneren Menschen nicht. Ja? Dass deine inneren Menschen gestärkt werden. Er betet, weil aus Erfahrung weiß er ganz genau, dass du und ich, dass wir Christen irgendwann müde und erschöpft werden. Stimmt's? Das ist normal. Weil unser Lauf ist kein Sprint, ist übrigens auch kein Marathon, sondern Ultramarathon. Es dauert bis zum Schluss, bis zum Schluss. So, wenn du 5 Minuten vor Ende aufgibst, das hast du verloren. Du musst bis zum Schluss. So, das ist, er erfährt selber auch diese Müdigkeit und so, ja, jetzt schreibt er in 2. Korinther, Vers 1, Kapitel 1, Vers 8, so überaus schwer auf uns lastete und unsere Kräfte so sehr überstieg, dass wir schließlich nicht einmal mehr damit rechneten, mit dem Leben davonzukommen. Der war schon richtig entmutigt, wie viel Mal er Schiffbruch erlitten und mit wilden Tieren gekämpft und mit bösen Menschen und Räuber und so weiter. Der war so viel Leid in seinem Dienst erlebt, dass er dann irgendwann mal gesagt hat, boah, ich kann nicht. Und das ist wirklich, wenn ihm passiert, passiert dir auch, oder? Dass du dann irgendwann erschöpft bist, müde bist. Und der große Prophet Elia, genau das Gleiche. Der Prophet Elia feierte größten Sieg seines Dienstes auf dem Berg Karmel, tat Wunder, Feuer fiel vom Himmel, verzehrt all diese Opfer auf dem Altar, das ist wirklich nichts mehr übrig. Das Feuer fiel vom Himmel. Und dann hat er gesagt, hier die falschen Priester, alle umgebracht. Und dann, er betete vor Regen, es kam Regen und der Typ rannte vor dem König mit 4 gespannten Pferden vorneweg. So, wie schnell läuft man? Dass du ein Viergespannwagen Pferde überrennen kannst. Wahnsinn, Wahnsinn. Der ist eigentlich todmüde, muss eigentlich todmüde sein, sodass ein Satz von dem Königin Isabel und sagte, Elia, morgen ist dein Kopf kürzer. Der hat so Angst, dass er weggerannt hat, ja, nach Süden, nach Beersheba, über 100 Kilometer oder so. Und als er dort ankam, sagte er dann hier in 1. Könige 19, Vers 4, dass er unter den Ginsterbaum setzte und heulte und sagte, ich will sterben. Der große Prophet, Elia, ist so kaputt, dass er nichts anderes sagen würde, als sagen, ich will jetzt nur sterben. Und der Prophet Jona, nichts anderes. Der will lieber nach Spanien, als dann die Weg. Verstehe ich. Deshalb würde ich auch lieber nach Spanien. Aber er hat einen Auftrag. Und er sagte, nee. Weil er wusste, dieses Volk, die Assyrer, sind sowas von böse. Der wird mein Volk richtig sowas von niedermetzeln und zerstören. Ich will nicht. Aber Gott, der auch alles voll liebt, sagt, sie brauchen auch die Gnade. Und dann ging er trotzdem dann, verkündete das Wort des Herrn und die Ninive-Leute hörten das, die Botschaft und dann haben sie sich bekehrt. Gott hat ihn vergeben und Jona ist sauer. Jona ist bitterböse und sagt dann, ich wusste doch, dass du barmherzig bist, deswegen will ich ja nicht dahin gehen. Und dann hieß er dort, und nun Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, ich sterbe, als dass ich lebe. Der war so mit sich selbst beschäftigt, dass er gesagt hat, ich will nur sterben. So, wenn der größte Prophet und dieser Prophet und ein der größten Apostel Gottes auf dieser Welt das erlebten, dann kann ich nur sagen, Entmutigung wird kommen. Ob du willst oder nicht. Stimmt's? Der Feind wird alles tun, um dich zu entmutigen. Das kommt vor. Ja, in Psalm 42 sprach David dreimal, was bist du so aufgelöst, meine Seele, und stöhnst in mir, harre auf Gott. Dreimal sagt er das. Ist normal, dass du dann irgendwann wirklich stöhnst und sagst, oh, ich kann nicht mehr, und oh, das ist so schwer. Dass du den Mut verlierst. Weil alles schwer ist. Wenn alles prasselt auf dich und ein Schläger nach dem anderen, bam, 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 dass du irgendwann sagst, ich kann nicht mehr. Du bist müde, du bist entmutigt, du bist abgekämpft. Und dann bist du geistlich erschöpft. Und deswegen betete Paulus, dass unsere inneren Menschen gestärkt werden. Gestärkt werden. Dass Gott durch seinen Geist in uns wirkt. Dass unsere Seele gestärkt wird, unser Geist gestärkt werden. Weil wir brauchen ihn. Amen. Hier sind einige Verse, die uns an die Kraft des Herrn erinnern. Erstens gesagt, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ja, ich helfe dir. Ja, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Jesaja 41, Vers 10. Da musst du gar nicht machen. Das steht, ich mache das für dich. Amen. Psalm 28, Vers 7. Der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Auf ihn hat mein Herz vertraut und mir ist geholfen worden. So letzte Woche haben wir dann gesungen. Ich suchte den Herrn und er hörte und er half mir. Genau aus dieser. Such den Herrn, betet und er hört dich. Und dir ist geholfen. Jesaja 40. Weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Oh, ich liebe das. Der Hüter Israels lebt nicht, der ist nicht müde. Ich kann auf ihn vertrauen. Sein Verstand ist unerschöpflich. Er gibt den Mühen Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. So, das ist die Vers, die Vers für dich. Wenn du müde bist, wenn du sagst, ich kann nicht mehr, bin unvermögen, er gibt die Kraft. Die auf den Herrn harren, bekommen neue Kraft. So, das ist das Vers für dich. Er gibt die Kraft, gestärkt zu werden in deinem Inneren. Zweitens, dass Christus in unseren Herzen wohne. Vers 17, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Das ist doch interessant, oder? Ich meine, dieser Satz, wir lesen so, aber das ist für mich, hey, warum sagt er das? Ja? Er schreibt doch hier zu Christen, oder? Gemeinde, er schreibt an die Gemeinde in Ephesus, das sind ja Gläubige. Und Gläubige, als Gläubige glaubst du doch, dass Jesus in dir wohnt, oder nicht? Aber warum schreibt er, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt? Wenn Christus in uns wohnt, dann muss er doch nicht jetzt nochmal schreiben. Das ist irgendwie wie doppelt gemoppelt. Aber dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, das müssen wir in Grundtext anschauen, was dieses Wort wohne bedeutet. Im Griechischen heißt Kat Oikeo, das sind zwei Wörter, Kata und Oikeo. Oikos, Haus, aber Oikeo ist Wohnen. So, es bedeutet zwei Worte, Wohnen und dann Kata. Wenn der Präfix Kata kommt, betont das Kata das Oikeo. Also das Wohnen wird betont durch diese Kata. Kata bedeutet vollständig oder grundsätzlich. So, Kat Oikeo bedeutet vollständig oder gründlich zu wohnen, sich dauerhaft niederzulassen, sich ansiedeln oder leben. Jetzt kommt, und anders ausgedrückt, möge Christus in euer Herzen zu Hause sein. Christus wohnt vielleicht in dir, aber ob er zu Hause fühlt bei dir, das ist eine andere Geschichte. Sims? Du weißt doch, wenn jemand zu dir das erste Mal sagt, er kommt dich zu besuchen, manchmal sagst du ja sehr nett, so, fühl dich wie zu Hause. Ja? Das ist die Idee so, hey, fühl dich wie zu Hause. Aber stell dir vor, das ist wirklich der Gast, der zum ersten Mal zu dir nach Hause kommt, du sagst das und er benimmt sich tatsächlich. Ja? Er geht in den Kühlschrank, macht den Kühlschrank auf, nimmt alles mögliche Dinge raus oder zu deinem Medikamentenschrank. Ein Schlafzimmer. Ja? Oder in die Dusche, hinten, ja, alles Mögliche. Normalerweise macht man ja nichts, ne? aber das ist doch, wenn man zu Hause ist, dann mache ich das, was ich wie zu Hause wohlfühle, oder? So, die Frage von diesem Bibelvers ist, wie wohl fühlt sich Jesus bei dir? Fühlt er sich wohl bei dir? Wie wohl fühlt sich Jesus, wenn er mit dir dein Netflix oder deine Serie anguckt? Fühlt sich Jesus wohl? Oder wenn er dein Handy durchstöbern? Fühlt sich Jesus wohl? Oder wenn er mit dir an den Ort geht, wo du aufhältst, fühlt er sich wohl. Oder die Gespräche. Die du führst. So, das ist hier Herausforderung. Ne? Das ist richtig Herausforderung. Dass Christus sich bei uns zu Hause fühlt. Das ist die Gedanken. Dass Christus in euch, in eurer Gegenwart so wohl fühlt, sodass, wie gesagt, ihr habt nichts zu verbergen, sowieso nicht, aber ich habe nichts zum Schämen zu Hause. Alles. Dass euer Leben im Einklang mit dem Herrn stünde. Das ist das, was das bedeutet, dass Christus in unser Herzen wohnt. Das ist eine Herausforderung, oder? Ich hoffe, dass das Sport und uns wirklich anders zu leben. Damit wirklich Christus so wohl fühlt bei uns. Er fühlt sich wohl im Himmel. So, ich hoffe, dass dein Zuhause wie Himmel ist, weil er da ist. Dass du anders lebst. Drittens, dass wir die Weite der Liebe Gottes zu uns begreifen. Das ist Vers 17. Damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe, die Höhe und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt. Habt ihr schon mal gesagt, das ist da ein Paradox ohne Ende. Wie kann man die Liebe Christi erkennen, die jedes Verstand übersteigt? Du kannst das nicht mit Verstand begreifen. Wie kann man das begreifen, was unbegreiflich ist? Geht doch nicht, oder? Und deswegen gesagt, du kannst das nicht intellektuell begreifen. Ja? Aber was Paulus betet ist, dass du die Liebe Gottes erfahrungsmäßig erkennen. Du musst es erfahren, du musst es schmecken, du musst es sehen. Und du kannst auch erfahren. Und Gott, ja, und Paulus betet gesagt, dass du das erlebst. Du sollst auch erleben. Ich möchte, dass ihr die Liebe Christi erfahren. Nicht hier einfach nur Kopfwissen, sondern wirklich, du hast es geschmeckt, du hast es erfahren. Es gab eine Geschichte von Schweizer Theologen namens Karl Barth. Er starb 1968. Er war Professor in vielen Unis in Deutschland, bis die Nazis ihn 1935 des Landes verwiesen, weil er aber nicht kooperieren wollte. Und dann unterrichtet er viel in den USA. Er schreibt viele Bücher, ja, 13-bändige, vor allem diese 13-bändige Kirchendogmatik, so damals hier ein der Professor in Beröa, Günter Kahr, lieb Karl Barth, immer Karl Barth zitiert. 13 Bänder, 3000 Seiten. Also genug zu lesen. Auf Höhepunkt seines Dienstes in Chicago 1962 wurde er gefragt, zur Fragestunde mit dem Studenten. Professor Barth, wenn Sie Ihr gesamtes großes theologisches Wissen in einem Satz zusammenfassen können oder könnten, wie würden diese lauten? Er dachte einen Moment nach und sagt, ich kann es in einem Satz zusammenfassen. Ein Lied, das ich von meiner Mutter gelernt habe. Jesus liebt mich ganz gewiss. Denn die Bibel sagt mir das. Das ist der Theologe par excellence. Viel Wissen. Und es fasst zusammen sein ganzes Wissen über Theologie mit einem einfachen Kinderlied. Jesus liebt mich ganz gewiss. Denn die Bibel sagt mir das. Ja? bete darum, dass ihr die Liebe Gottes erfährt. Und wie hat sich die Liebe Gottes gegenüber uns gezeigt? Natürlich aufopferungsvoll. Epheser 5, Vers 2. Und wandelt in der Liebe gleich, wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Er hat sich selbst geopfert für dich und für mich. Er liebt uns nachweislich, ist beweisbar. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und er zeigt, wie großzügig er ist in seiner Liebe. 1. Johannes 3, 1. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Und natürlich liebt Gott uns bedingungslos. Das ist manchmal ein bisschen tricky mit dem Wort bedingungslos. Weil viele denken, jetzt habe ich Freikarte. Ein Joker. Ich kann machen, was ich will. Ich kann leben, wie ich will. Gott liebt mich trotzdem. Er liebt mich ja bedingungslos. Oder? Nee, so ist es nicht. Bedingungslos meint, ich muss gar nichts tun. Ich muss nichts leisten, damit Gott mich liebt und mich annimmt. Ja, es bedarf keine menschliche Leistung. Sie basiert auf seinem Wesen. Gott ist die Liebe. Er liebt, weil er Liebe ist. Ja? Und deswegen sagen, hey, der Teufel möchte dich immer erinnern, dass du unwürdig bist und so weiter und so fort. Sagen, hey, Gott liebt dich. Er hat das bewiesen, er hat das gezeigt. Er ist liebevoller, barmherziger, mitfühlender und vergebender Gott. Kann ich einen Amen hören? Und schließlich betet er, dass wir mit der ganzen Fülle Gottes erfüllt werden, damit ihr, ja, Entschuldigung, damit ihr erfüllt werden. Das ist genau das Gegenteil, wenn du selbst voll von dir selbst, ja, du bist so eingenommen von dir selbst, ja, du bist voll Egoismus, voller Stolz, Selbstbezogenheit. Aber Gott und Paulus betet, dass wir mit der ganzen Fülle Gottes voll werden. Die Fülle Gottes erfüllt dich. Das ist genau das, was Johannes sagte. Johannes der Täufer in Kapitel 3, Vers 30. Er muss zunehmen und ich muss was? Mehr von ihm, weniger von mir. Das ist es. Ja? So, die Gedanke ist, der Messias ist da und entweder wird er, Jesus, der Herr deines Lebens oder nicht. Und wenn er der Herr sein soll, muss er wachsen und ich muss abnehmen. Das muss täglich entschieden werden. Jeden Tag, ich entscheide mich, er muss zunehmen, ich muss abnehmen. Und genauso jetzt zu präzisieren, wir müssen sozusagen das Selbst sterben. Ja? Nicht länger lebe ich, doch du in mir. Ich bin neu geboren, mein Herz ist frei. Das alte Ich ist gestorben. Ich habe gestern hier mit unserem Täufling getroffen. Woher weißt du das? Da in der Taufe ist mein altes Leben gestorben und begraben. Und wenn du aus dem Wasser rauskommst, neues Leben. Dein altes Leben, wenn du getauft wurdest, lag da. Kannst du dem Teufel zeigen, da ist der alte Phil, der alte ist gestorben. Nicht mehr lebe ich. Christus lebt in mir. Damit, ja, wenn wir gestorben sind, damit Jesus in unserem Leben deutlich sichtbar und am meisten verherrlicht wird. Amen. So, das ist wirklich mein Gebet für dich. So, was sagt der Heilige Geist zu dir durch diese Botschaft? Und ich möchte, dass wir jetzt Zeit nehmen. genau das zu beten, weil es ist wichtig, dass wir im Gottesdienst ja auch beten. Ne? So, ich habe nochmal hier die Bibelvers und ich möchte, dass du zu zweit, zu dritt betest, einander segne. Ja, dass wir geistlich gestärkt werden, dass Christus in unserem Herzen, dass Gott wohlfühlt, dass Jesus wohlfühlt, sich wohlfühlt bei dir, in deinem Zuhause. Und dass wir die Weite der Liebe Gottes, die vierdimensionalen, die Breite, die Tiefe, die Länge und die Höhe der Liebe Christi begreifen. Und dass wir mit der ganzen Fülle Gottes erfüllt werden. Wenn ihr jetzt die Aufnahme, zumindest die Video